Und bevor es heute losgeht, ein kleiner Gruß von unserer Langzeitbeziehung. Glücklich muss man ja sagen, das ist was, was man bei Beziehungen dazu sagen muss.
Allerdings.
Und unser Sponsor diese Woche ist GoDaddy. In den letzten Wochen konntet ihr mit GoDaddy ein Webseitenpaket gewinnen. Und GoDaddy verhilft euch zur professionell funktionierenden Webseite. Ihr könnt euch mit GoDaddy die eigene Domain sichern, großartiges Design und eine Funktionalität bereit. Und ihr könnt euch natürlich auch eure eigene E-Mail-Adresse damit sichern. Gerade beim Design gibt es ja viele Unfälle im Internet. Die Webseite, die ich mitgestaltet hatte, bestefreundinnen.de, war so ein Unfall. Ich kann nur sagen, ich mal ungefähr so, wie ich Webseiten baue. Die haben wir komplett neu überarbeitet mit GoDaddy. Und meine Tochter sagt immer, Papa, Raupe. Und das heißt, dass ich eine Raupe malen soll. Und dann gebe ich mir immer richtig Mühe, mal so 2 Minuten lang eine Raupe mit den Fühlern und so. Und dann zeige ich das meiner Tochter und dann sie sagt immer nur so, Ameise. Also so gut male ich und so gut habe ich auch Webseiten gebaut. Und damit das nicht passiert, hat GoDaddy sehr gute Designvorlagen für euch bereitgestellt. Da müsst ihr einfach nur noch eure Kreativität reinfließen lassen. Dieses ganze Rundum-Sorglos-Paket, also Webseite inklusive Hosting, jemand, der einem zur Seite steht beim Bauen, alles für 12 Monate, konntet ihr bei uns gewinnen und damit eurer Idee ein Zuhause geben. Es gab wahnsinnig viele Ideen, es gab wahnsinnig gute Ideen, aber wie immer kann nur einer gewinnen. Und gewonnen hat, Trommelwirbel, Sophia.
Herzlichen Glückwunsch.
Sehr, sehr schön. Sie bastelt Brillenbänder und warum wir das so cool fanden, könnt ihr nochmal nachlesen auf bestefreundinnen.de. Sophia bastelt Brillenbänder, die sehr, sehr cool aussehen. Das ist so eine Mischung aus Kette und Brillenband. Und ihr könnt euch die Idee nochmal angucken von ihr auf bestefreundinnen.de.
Und im Januar werden wir nochmal zusammen mit Sophia und GoDaddy über ihre Webseite brainstormen. Da treffen wir uns mit ihr. Und wenn ihr selber noch keine Webseite habt, aber trotzdem eine euch zusammenstellen wollt, dann findet ihr mehr Informationen dazu auf godaddy.com/bff.
Bin gespannt, wie das Brainstorm wird. Also du kannst da mit ihr gerne die technische Funktionalität besprechen. Ich werde einfach nur so ein paar Links bauen, die ins Nichts führen. Die muss es auch immer geben auf einer Webseite. Speaking of ins Nichts, wir haben ja einen Bungee-Jump gemacht. Das war tatsächlich eine der größten Überwindungen, die ich jemals gemacht habe im Leben. Klingt so harmlos, aber es war einfach nur krass. Und wie krass die Überwindung war, seht ihr ab heute täglich in kleinen Snippets auf unserem Instagram-Kanal bestefreundinnen-podcast.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Heute Neues aus der Rubrik Profis am Werk, also sind nicht wir, sondern heute haben wir zu Gast die Sexologin Ann-Marlene Henning. Hallo.
Mm.
Du bist ja nicht nur Sexologin, ne? Sondern auch was Seriöses. Nein, Sexologin.
Ja, ja, Sexologin ist was Seriöses. Ich bin ja Akademikerin seit 8 Wochen, auch in Deutschland.
Wow.
Ja, ja, Sexologie Master gerade abgeschlossen.
Oh, Glückwunsch.
Man kann, ja, also, man kann Sex also auch studieren.
Ja, kann man jetzt. Wir waren ja die ersten. Pilotenprojekt Hochschule Merseburg.
Es soll heute um ein sehr komplexes Thema gehen, den weiblichen Orgasmus. Bei den Männern ist es ja so ein bisschen einfacher, hat man immer den Eindruck, ne?
Ja, Eindruck.
Ja, vielleicht täuscht das auch. Das werden wir heute herausfinden. Auf jeden Fall, wenn man den weiblichen Orgasmus sucht im Internet, gibt es da 3-mal so viele Suchergebnisse wie beim männlichen Orgasmus. Mhm. Das ist schon mal krass, finde ich. Also wir sind als Männer mit unserem Orgasmus definitiv im Netz benachteiligt.
Wer sucht denn den? Suchen die Männer den männlichen Orgasmus?
Nee, die Frauen suchen den, die Männer suchen schon seit Jahren den weiblichen Orgasmus.
So auch im Internet. So wie die auch ganz, ganz lange schon die Klitoris suchen und immer nur die Perle finden. Aber da gibt es noch ein bisschen mehr. Viel Spaß beim Weitersuchen.
Auch das werden wir heute herausfinden.
Ja, genau.
Aber Ann-Marlene, bevor wir heute loslegen, habe ich ein paar Fragen an dich. Als du deinen Berufsweg eingeschlagen bist, als deine Oma gefragt hat, weil das ist bei mir immer so ein Thema in der Familie, meine Großeltern fragen, was mache ich denn beruflich? Und dann sage ich denen, ich mache was in den Medien und ich erzähle Geschichten.
Ja, es ist sehr schön.
Und du kannst ja deiner Oma nicht sagen, ich helfe Leuten mehr Spaß zu haben, sondern was hast du ihr gesagt, was du beruflich machst?
Ja, schon sind wir beim Alter. Meine Oma ist seit, ich glaube 40 Jahren tot.
Machen wir mal den Deckel wieder auf.
Ja, ja, nein, im Ernst, ich kann das locker sagen. Ich bin Dänin und und alle wissen, was ich tue. Aber was sage ich denn? Ja, ich bin Sexologin und da wissen alle denen, was es ist.
Ach wirklich? Da weiß ich Bescheid.
Nein, total. Und wenn ich es mal sagen sollte und die Leute so ein bisschen komisch gucken, dann sage ich, das ist sowas wie eine Psychologin, die immer über Sex spricht. Und dann könnt ihr auch sagen, Sexualtherapie.
Aha, ne? Ja.
Und es gab mal diesen Spruch, weil früher, wenn man da, als ich Psychologin sagte, da meinen doch immer alle, ja, oh Gott, da muss ich ja aufpassen, du kannst mir in den Kopf gucken. Mhm. Und jetzt sage ich Sexologin, dann sage ich, da kann ich in die Hose gucken quasi. Ja. Ich sage dann herzlichen Glückwunsch, ich tue beides. In der Praxis tue ich beides.
In der Praxis?
Aber nicht, also in meiner klinischen Praxis, Sexologiepraxis, also sexualberatende oder therapeutische Praxis, schaue ich natürlich auf das sexuelle System der Leute, aber tatsächlich nie wahrlich in die Hose. Ja. Alle bleiben angezogen und wir fassen uns nicht an.
Ach, schade.
Das ist schön.
Also ich spreche auch, aber ich spreche über Sex. Den ganzen Tag. Das würde ich meiner Oma sagen.
Wie nennst du denn Sex? Also wir sagen immer Bimsen. Du nennst das wahrscheinlich...
Oh ja. Keine Bimsen Ahnung. Ist... Gute Frage.
Also du sagst ja nicht Bimsen. Zu deinen Klienten, wann habt ihr das letzte Mal gebimst?
Nee.
Geschlechtsverkehr gehabt.
Das Wort, also Geschlechtsverkehr, das ist ja interessant. Das hat mich noch nie gefragt, aber das sage ich sicher nicht.
Nein.
Nee, das hört sich echt an wie eine Krankheit.
Das klingt ansteckend, ist es
also,
ja auch ein Teil.
Eigentlich sagen wir, wann habt ihr Sex gehabt? Sagen die meisten von uns, glaube ich.
Ja.
Aber viele sitzen ja auch schon da und sagen von alleine, ja, wir sind hier, weil wir gar keinen Sex mehr haben. Und dann fragt man, wie lange? Und dann heißt es, oft seitdem die Kinder da sind. Und dann fragt man, wie alt die Kinder sind. Und die
18.
sind dann 8 oder 10. Ja, ja.
Wow.
Ja, ja. Hattest du 18 gerade gesagt?
Ja, 18 hatte ich gesagt.
Gibt's auch.
Wirklich?
Ja, 20 Jahre immer.
20 und so.
Ja.
Aber wie halten das Leute durch, 20 Jahre?
Naja, das ist die große Frage, ob die nicht doch Sex haben mit sich selber oder mit anderen. Hm. Ob sie lügen, ob sie längst schon woanders. Aber es gibt's tatsächlich auch öfter, dass sie einfach... Also keine anderen haben, sondern ja,
nur
das Paar, was ich gerade meine mit den 20, ne? 20 Jahre kein Sex.
20 Jahre.
Da haben wir erst über die Frau gesprochen, die sagte, ja, die macht sich das selber. Und er war völlig überrascht. Er war übrigens über 70.
Mhm.
Aber
dass sie selber macht.
Sie ist jünger und er ist 70, über 70 und er war überrascht, dass sie es selber macht.
Wirklich?
Seit 20 Jahren. Und dann ist sie fast vom Stuhl gefallen, als er gesagt hat, er auch.
Oh Gott, dass es dich dafür braucht, um sowas auszuplaudern. Ne? Das ist schon krass.
Ja, aber das ist doch echt irre. Oder nie was gesagt.
Ja.
Und das ist eigentlich immer das Grundproblem. Wir reden nicht drüber.
Mm.
Wir sagen nichts. Weil stell dir mal vor, ich sage, ich mache es mir selber. Können wir auch mal zusammen und andere lacht mich aus.
Nee, wir reden da total offen drüber.
Ja,
wie ist
genau.
denn das mit deiner eigenen Sexualität? Du weißt ja so viel über Sex. Ist deine eigene Sexualität überdurchschnittlich gut dadurch?
Oh, das ist echt eine, ich finde, echt geile Frage, muss man so sagen. Weil ich bin ja Dänin und bin in der Zeit groß geworden, wo man, also HIV und sowas, AIDS, kam gerade erst auf. Also wir haben sozusagen frei gevögelt und wurde auch nicht so schlecht angeschaut als Frau, wenn man das einfach genutzt hat, also seinen Spaß hatte. Und das war immer gut. Ich fand ja immer, ich habe guten Sex, ich konnte immer kommen, alles war blendend. Aber dann später, als ich studiert habe, 20 Jahre später oder sowas, ne, da bin ich erst auf Ideen gekommen, Dinge zu verändern. Also jetzt könnte ich tatsächlich behaupten, ich finde...
Du bimmst nicht mehr so gut wie mit 20 Jahren.
Die ist besser geworden.
Nee.
Ich finde, sie ist besser geworden.
Genau.
Ja. Aber, und das sagen viele Therapeuten, irgendwie dann auch eine langweilige Ecke, weil man so viel weiß drüber.
Ah, okay.
Und dann liegt man denn da, die Erregung geht gerade runter und dann, naja, atme zweimal tief durch und spann mal deinen Beckenboden ein bisschen an, dann geht wieder hoch. Aber ist nicht so besonders romantisch oder geil, oder?
Wenn man
zu viel weiß eigentlich.
Ja.
Ich kann das schon verstehen, wenn man zu viel weiß über die Thematik, dass man dann, ich wüsste, ich muss jetzt das machen und dann würde es wieder gehen, aber eigentlich dadurch, dass, also man ist wahrscheinlich sehr verkopft dann in dem Moment.
Ja, ja. Und ich glaube aber, dass der allerwichtigste Faktor ist das Alter. Und länger mit einem Partner zusammen gewesen zu sein, wenn, dann geht es dann bei vielen in die Richtung, dieses Slow Sex, Soul Sex, tantrisch, irgendwas, dieses ganz geile Bumsen oder sowas oder geiles, ich bin einfach notgeil oder geil. Ich habe den Eindruck, dass es weniger wurde, als die Karrieren steiler wurden. Also man, oder Kinder dazu kamen und. Es ist einfach zu viel im Leben los heute. Bei allen, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Und ehrlich, also dieser Slow Sex Trend, ich finde ihn ja ganz gut, aber irgendwas nervt mich daran auch, weil der kommt immer in so einem spirituellen Gewand daher.
Genau.
Und es riecht immer nach Räucherstäbchen. Wenn ich Slow Sex höre, rieche ich auch immer gleich Räucherstäbchen.
Ich finde, also nicht ohne Grund gab es auf meiner, als meine Webseite gebucht wurde, sagte ich, Esoterik hat da nichts zu suchen. Jetzt werde ich riesig bombardiert, ich weiß. Aber nee, ich kann es auch nicht. Ich muss es nicht haben.
Ja.
Guter Sex geht auch ohne und auch langsamer Sex geht ohne Räucherstäbchen.
Wir machen nur Fast Sex, war so ein Banner auf deiner Webseite.
Ja, genau, nur Fast. Und vor allem auch, das widerspricht sich tatsächlich nicht. Du hast ja gesagt, es ist ja gar nicht so schlecht. Nee, weil wer sagt denn, dass man nicht trotzdem Quickie auf dem Küchentisch haben kann? Das
slow.
Ist völlig wurscht.
Ganz
lang,
slow.
Nee, schnell.
Die Kartoffeln ganz langsam köcheln.
Ja, ja, genau.
Wenn du einen weiblichen Orgasmus beschreiben müsstest, wie würdest du das beschreiben?
Naja, ich glaube gar nicht, dass es den typisch weiblichen gibt. Das ist ja wieder ein von den Märchen, die überall stehen. Das ist der weibliche Orgasmus. Ich habe ihn mir ja oft beschreiben lassen, weil ich
ihn selber nicht erlebe.
Ja, genau. Ich konnte es wirklich. Ich habe seitdem ich zwölf bin, ganz normal pinkeln gegangen und dann Frauen nutzen ja Papier, ne? Tissues und wischen ab. Und ich denke, das fühlt sich doch wohl gut an. Und dann habe ich so ein bisschen weitergemacht und prompt hatte ich einen Orgasmus. Ich hatte es leicht. Ah. Ich habe Klienten in der Praxis, die können es immer noch nicht und sind 40 oder 50.
Nicht mal mit Klopapier.
Und üben ohne Ende.
Aber nicht mit dieser Klopapiermethode von dir.
Mit allem. Und weißt du was, weil du da so einen Witz gerade machst. Ein Klient hat mir erzählt, jetzt weiß ich nicht mehr, ob er 9 oder 13, also sehr jung, hat er sich mit einem Papier, also ein A4-Blatt Papier, ganz schlau eigentlich, einen Tunnel gebaut. Und darin und dann so weiter. Aber er hat sich auf dem Papier geschnitten und ganz schnell gewechselt.
Das war auch mein erster
Gedanke. Zu Klopapierrollen.
Der Papierpenisschnitt.
So einen übeln Papercut vorne an der Kuppe.
Ja, ja.
Oh, das muss auch bluten.
Beschneidung frei.
Oh, oh Gott.
Achso, ja, Orgasmus. Also, weiß ich auch nicht. Also prickelnd, warm, Welle, rollend und mehr oder weniger klitoral so am Genital oder plötzlich im ganzen Körper. Sehr unterschiedlich. Also bei jeder einzelnen Person sehr unterschiedlich. Wie ist der männliche? Ist der immer unterschiedlich oder auch gleich?
Es ist bei eigentlich, als ob jemand den Lachs vorne nimmt und so einen Peitschenschlag macht mit dem Lachs und diese Welle geht über den ganzen Körper. Ach, es fängt an zu kribbeln und bei jedem ist ja unterschiedlich. Ich fange ein bisschen komisch an zu zucken dabei.
Am ganzen Körper zu kribbeln?
Ja, ich weiß, das hattest du schon lange nicht mehr. Das
bei dir ist einfach nur im Lachs. Im Bereich und dann.
Hattest du das noch nie, dass der ganze Körper davon erfasst ist?
Ja, aber nicht so, dass es jetzt irgendwie an der Schulter und so anfängt zu kribbeln.
Ja, du denkst jetzt auch nicht, oh, meine Schulter kribbelt, ich krieg nur
Gas. Ja, so ein Kribbeln, so richtig so wie so ein Gänsehaut.
Das dehnt sich aus wie in Wellen. Das ist
bei mir sind
alles findet sich wieder, was es auf der Welt gibt, im eigenen Körper. Und das Meer mit seinen Wellen findet sich beim Orgasmus im eigenen Körper wieder.
Das finde ich eine ganz entzückende Beschreibung. Ja. Übrigens, also wenn man mit Klienten so ein bisschen, also nichts gegen alle, die hier sitzen, aber wenn man beginnt mit Männern so bestimmte Übungen denen vorzuschlagen mit dem Beckenboden, wo drin der ein Drittel des Penis tatsächlich eingebettet liegt, also Beckenboden kennenlernen, tiefer atmen, die sind dann so ein bisschen abgeneigt, oh, es hört sich anstrengend an. Dann sage ich, mach das mal zu Hause bei der Selbstbefriedigung, beweg nicht die Hand, auch lustige Gesichter. Dann sag mal, Moment mal.
Nicht die Hand bewegen?
Ja, genau, die lustige Gesichter.
Ja.
Die Mädels, die gerade zuhören, hier sind lustige Gesichter. Man kann auch das Becken bewegen und die Hand ruhig lassen. Und die Hand, so. Und wenn man das denn macht, aber jetzt, das war ja die Karotte kommt jetzt eigentlich eher jetzt, ja. Also man macht das, man bewegt das Becken,
also man
atmet tiefer. Ja, man stößt in die Hand, wo vielleicht Öl drauf ist.
Aha.
Also dann kommen die Männer wieder, die widerwillig waren und sagen, boah, so einen Orgasmus hatte ich noch nie. Und der war bestimmt an der Schulter.
Das probiere ich jetzt mal.
Ich habe mich von meiner Frau getrennt, weil meine Hand doch viel besser ist, als ich gedacht. Ich habe die neue Liebe entdeckt.
Ah, die Hand. Ja, das, ja.
Lass uns doch erstmal zum simplen Orgasmus, in Anführungsstrichen gehen, dem männlichen Orgasmus. Wir bekommen ganz oft Mails, wo der Mann kein Hoch bekommt.
Yeah.
Woran kann das liegen? Wir fragen für einen Freund.
Naja, also es kann, wenn man so will, ganz runtergebracht auf Punkt Null. Es kommt zu wenig Blut in den Penis. Aber warum kommt denn zu wenig Blut in den Penis? Und da ist ein Grund, dass gerade viele junge Männer sehr unbewegt vor dem Computer sitzen, hoch angespannt und einfach schnell mit der Hand sich bedienen. Das ist auch okay, aber wenn sie sich daran gewöhnen und plötzlich sind sie mit einer Frau oder einem Mann beim lebendigen Sex mit einem anderen Menschen, und dann klappt's nicht, weil diese Spannung fehlt und oder schon Leistungsdruck ganz schnell kommt, also nämlich nach dem ersten Mal, wo es nicht geklappt hat.
Also weil sie die Wichshaltung haben, diese gekrümmte, ich bin so.
Könnte man so sagen, ja. Aber in jedem Fall liegt es oft dran, ja, wenn es aus irgendeinem Grund passiert, Prostata-OP bei älteren Männern oder Panne oder es kann so viele Gründe haben, aber dann weiß das Gehirn, Moment mal. Pass auf, er steht nicht mehr. Und dann ist Stress und Not. Und dann will das Hirn laufen oder angreifen und nicht Sex haben. Und ich bringe gerne den Spruch, dass auch jeder versteht, von meiner Assistentin, die sehr gut mit Worten ist, als ich das erklärt habe, sagte sie, wieso, echt jetzt, weil es sich so schlecht mit dem Ständer über die Steppe rennt? Sag ich, genau. Du willst flüchten oder angreifen oder sollst du nicht Sex haben, weil dann wirst du umgebracht vom Säbeltiger, während du gerade den Sex hast. Mhm. Und fürs Hirn ist Stress heute, Alltagsstress oder Bettstress, Säbeltiger.
Mhm. Obwohl ich das praktisch finde, wenn man so eine Lanze hätte, übers Feld rennt und man kann noch sein Hab und Gut da dran aufhängen und hat die Hände frei zum Rennen.
Man kann viel. Wenn man es wirklich will.
Aber es macht absolut Sinn, wenn du es jetzt sagst, ja, dass dieses Fluchtverhalten in dem Moment, wo man Angst bekommt, weil das Gehirn einem signalisiert, hey, da geht gerade nichts, schnell wegrennen, aus der Situation rennen, und man steigert sich da wahrscheinlich auch dann rein als Mann, dass jedes Mal, wenn es wieder passiert.
Ja. Und man rennt nicht weg. Man stoppt nicht und sagt, stopp, ich habe gerade ein Problem. Ja. Was man machen müsste, man müsste tief durchatmen und kurz innehalten. Und was macht man aber, wenn man den Stress hat?
Ja.
Man hält die Luft an und guckt, man spannt unten an, im Beckenboden und in den Beinen, weil das Hirn meint, dass man gerade gleich kämpfen muss oder laufen muss.
Und das verstärkt das natürlich noch. Ne?
Ja, anspannen ist so wie auf den Gartenschlauch treten, da kommt kein Blut mehr rein.
Wir müssen alles dafür tun, dass das Blut fließt.
Weiter in den Penis fließt.
Blut bitte nach unten.
Ann-Marlene, bevor wir weiter über Verkehr reden, müssen wir ein anderes Verkehrsding machen, nämlich unser Festival 2020, das Auf die Ohren Festival, ist als eine kleine Idee gestartet und mittlerweile kommen jedes Jahr, also zumindest 2019, fast 2.500 Besucher. Wir sind wieder am Start nächstes Jahr am 27.06. Das ist die Premiere, wir haben es noch nie vorher gesagt. Am 27.06. sind wir auf der Insel Lindwerder. Max, freust du dich?
Ah, auf jeden Fall, es wird ein Traum.
Du klingst so unglaublich euphorisch. Max freut sich nicht, weil da ist viel, viel Arbeit involviert. Aber es wird eine Riesensache. Es kommen sehr, sehr viele großartige Podcaster. Wir haben das Line-Up noch nicht komplett, aber wir haben uns gedacht, jetzt vor Weihnachten, man weiß ja manchmal nicht, was man schenken soll, und dann schenkt man irgendwas Unnützes, was irgendwo in der Ecke vergammelt. Und ich bin so, dass ich nur noch Erlebnisse verschenke. Und darum haben wir gedacht, diese Möglichkeit wollen wir euch auch schaffen, ein Erlebnis zu verschenken. Und da gibt es jetzt, babam, das Auf-die-Ohren-Festival. Am 27.06., wie gesagt, ihr könnt dieses Erlebnis verschenken. Exklusiv gibt es die Karten, ein kleines Weihnachtskontingent, nur auf bestefreundinnen.de. GoDaddy hat uns geholfen, noch schnell den Ticketshop auf unsere Seite zu bauen. Das heißt, ihr könnt dafür einen Spezialkurs von 30 Euro Karten kaufen fürs Auf-die-Ohren-Podcast-Festival. Das gleich ausdrucken, in Umschlag packen, unter den Baum packen und schon habt ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk. Es ist die Überraschung, dass das Line-Up noch nicht feststeht. Wir sind natürlich am Start mit beste Vaterfreunden, beste Freundinnen. Ihr seid auf einer großartigen Insel. Es sind sehr, sehr viele andere coole Podcaster da. Es gibt DJs, die Mucke machen. Es wird auf jeden Fall ein schöner Tag. Alles auf bestefreundinnen.de. So, Ann-Marlene, lass uns weiter über sexuelle Sachen reden, oder?
Woran liegt das bei einem Mann, dass man maximal, so würde ich tippen, nicht aus Selbsterfahrung, ich frage für einen Freund wieder, 7 Mal mit einer Frau, so mit der einen Frau schlafen kann, aber wenn verschiedene Frauen daherkommen, dann kann man ja wieder viel öfters.
Am Tag meinst du?
Am Tag.
Ah, so meinst du, dass
Stunden.
Dieses, ja, das hat sogar irgendeinen Namen, den ich immer vergesse. Es ist ja so bei Bullen auch.
Ja,
also, dass
der
man
Zuchtbulle
die,
Samurai.
Der, genau, der Zuchtbulle Samurai, den kann man nicht dazu bringen, das hört sich so jetzt sexistisch an, ist es aber nicht, die gleiche Kuh nochmal so bespringen. Und die haben versucht, mit Vaginalflüssigkeit von anderen Kühen hinten auf eine andere und so, er mag das nicht. Ja, das ist so ein bestimmter Effekt und so ist das Hirn des Menschen auch. Es langweilt sich so schnell. Und deswegen geht's darum, wenn es die gleiche oder der gleiche Mann ist, mit dem irgendwie im schläft, da ist es langweiliger als am Anfang. Und die Hormone überall, also die Hormone Neurotransmitter, die kommen, wenn es nicht verliebt ist, sondern Liebe. Die wollen dann ja eigentlich, dass man bleibt und sich um den Nachwuchs kümmern. Und die sind nicht gerade so besonders sexfreundlich, diese Hormone. Es ist leider ein bisschen nervig. Es hört sich jetzt schon eine Arbeit an. Ja, man muss was tun. Es wird nicht so wie am Anfang.
Und dann gibt es wieder Frauen, mit denen kann man locker 4-5 Mal am Tag schlafen. Und dann gibt es Frauen, mit denen schafft man maximal 2 Mal. Einmal morgens, früh abends.
Ja, das ist die Frage.
Einmal ganz früh morgens und dann müssen da 12 Stunden Refraktärperiode dazwischen liegen.
Refraktär, genau.
Also da müssen da 12 Stunden Refraktär. Nee, da müssen da 12 Stunden dazwischen liegen.
Hast du nicht gerade gesagt, das Blut geht nach unten? Yeah. Das war jetzt der Beweis.
Noch ist kein Blut unten.
Nein, aber jetzt kannst du mir das ja erklären kurz, weil wenn du hast doch diese Frauen im Kopf, von denen dein Freund dir erzählt hat.
Ja.
Und was ist denn da der Unterschied? Gibt's welche, die wo es nur so Vögeln ficken ist und bei anderen ist ein bisschen mehr Gefühl bei? Oder was ist der Unterschied, glaubst du, bei den Frauen von deinem Freund?
Manche findet er richtig geil und andere geht so geil.
Aber warum sind die richtig geil?
Weil die geiler aussehen.
Ah, Okay.
Und weil sie vielleicht, warte mal. Schneide dich mal raus in Gedanken. Nein, weil er eine andere emotionale Verbindung zu denen hat.
Nee, das ist nämlich jetzt wichtig, weil das ist eigentlich eher erstmal killend.
Die emotionale Verbindung ist killend, ne? Ein bisschen?
Naja, bevor du denn, weil was ist da bei emotionaler Verbindung? Vielleicht wahre Intimität. Und ich hatte früher damit sicher ein Problem. Lieber Augen zu und lieber ficken, vögeln, als vielleicht Liebe machen.
Ja.
So heutzutage traue ich mich auch Liebe zu machen. Das ist irgendwie noch geiler. Aber man kann auch emotionsvollen oder liebevollen Sex machen mit Partnern, mit denen man nicht verheiratet ist. Okay. Also es geht nicht um dieses Ehe oder nicht oder Beziehung oder nicht, aber einfach mit mehr, ja, wie soll man sagen, Emotionen, man zeigt sich irgendwie mehr, aber das vulnerabel. Ist dann leicht unangenehm.
Ja, man zeigt sich mehr vulnerabel.
Ja, genau.
Kommen wir doch mal zu meinem Orgasmusproblem.
Genau, ich wollte es gerade nicht vorwegnehmen. Da hatten wir nämlich genau letztes Mal drüber gesprochen und da uns über unterhalten, ja, warum es bei dir genau so ist, dass du, wenn du eine Frau triffst, die dich eher ja mehr berührt und du vulnerabler bist, dass es dann dir schwerer fällt zu kommen, als wenn es eben nicht so ist.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Also es gibt Frauen, da fällt es mir nicht so schwer, aber mit denen habe ich
nichts zu tun.
Gar nichts zu tun. Mit denen habe ich gar keine Verbindung und das geht dann eigentlich ganz gut. Und dann gibt's Frauen, da muss ich mich so richtig abkämpfen. Also wirklich richtig abkämpfen. Nach einer halben Stunde weiß ich schon, das dauert jetzt nochmal 15 Minuten oder 20
Obwohl
Minuten.
Obwohl es eigentlich gut ist. Oder
obwohl es gut ist. Und die sind super attraktiv und das sind schöne Frauen und ich fühle mich in irgendeiner Form. Vielleicht können sie mir auch irgendwo gefährlich werden. Meine Vorgeschichte dazu, die kennst du, glaube ich, noch nicht. Ich bin ungeplant Vater geworden und habe mich dann aber trotzdem dafür entschieden. Also ungewollt ist es nicht. Und das hat so ein bisschen was hinterlassen, wo ich mir denke, da will ich, in diese Gefahr will ich nie mehr so reingehen.
Mhm.
Weil Sex hat auf einmal was Neues für mich, eine neue Komponente. Vorher war es nur für den Spaß und jetzt hat es auch so eine Erzeugungskomponente da drin.
Ja.
Und das andere ist, dass ich auch den Stress, den ich mit meiner Ex-Freundin erlebt habe, nie wieder so erleben möchte.
Ja.
Und vielleicht hat sich da was zugemacht in mir, das nicht mehr so in Kontakt kommen möchte.
Aber war das denn vorher auch schon so oder ist es wirklich erst gekommen?
Er hat sich verstärkt. Also okay, es war vorher auch schon ein bisschen so.
Okay.
Naja, also wenn wir dann so aus der sexualtherapeutischen Richtung guckt, dann höre ich ja, bei den einen bist du ganz geil im Unten. Richtig mit deinem Penis und kommen und ficken Beckenbewegung, also ich mache unten. Und bei dem anderen hört es sich mehr wie oben an. Da sind mehr Emotionen und mehr...
Wenn und oben so, ist kein Penis, meinst du?
Nee, wenn so einer bei mir in der Praxis sitzt, dann geht es darum, dass man lernt, die beiden zu verbinden.
Wie
also,
mach
dass
ich das?
Es alles fließt. Ja, das...
So ganz schnell so, in 30 Sekunden.
Also, ich würde ja erstmal, wenn du jetzt ein Klient wärst, würde ich sagen, achte mal drauf, wie du dich wirklich benimmst und bewegst beim Sex. Viele sind ja in der Missionarstellung zugange. Da sind Männer schon mal ganz steif oben am Oberkörper, weil die halten sich schon auf den Armen fest und so weiter.
Auf dem Ellbogen, auf dem Brustkorb der Frau.
Richtig, und alles ist angespannt, ja. Da bewegst du dich herzlich wenig, wenn du dich ein bisschen oben auch bewegen. Ich mache jetzt so Wellenbewegungen mit meinem Oberkörper.
Ich hatte auch gerade Wellen.
Dann wird man vulnerabel und dann öffnet sich was und dann kann es auch nach unten.
Also du bist eine physische schon Bewegung. So ein harter Typ, so
eine
knochiger.
Bewegung.
Ich bin einfach ein Muskelberg.
Mhm.
Nein, also man muss den Brustkorb öffnen, wo das Herz ist.
Ja, man bewegt quasi die emotionalen, das obere des Körpers. Und das tun viele Männer wirklich wenig, auch im Alltag. Die halten sich anders, weil die auch lernen, das zu sollen. Keine Gefühle, wenig Gefühle, wenn ihr die habt, überhaupt bitte nicht sagen. Also ein Mann weint nicht, ein Mann muss hart sein, das Ganze läuft doch noch.
Das sind auch unsere Maximen, muss man einfach so sagen.
Die wir uns halten. Das heißt also, durch die Körperhaltung schon im Alltag signalisiere ich vielleicht auch Frauen, dass ich eher emotional näher dran bin. Im Gegensatz, wenn ich so irgendwie so steif und das überträgt sie dann auch aufs Bett.
Ja, man
könnte.
Kann tatsächlich mit diesen körperlichen Mehrwissen und Veränderungen herbeiführen im Bett. Und dann ist so ein eher ein Erregungsflow, der auch nach unten geht. Und man kann dann auch doch noch gut kommen, selbst bei denen, wo Emotionen dabei sind.
Aber du hast recht, ich überlege gerade beim Sex, wenn der richtig gut ist, dann ist man auch mit dem ganzen Körper mehr dabei, als wenn man nur mal eben so schnell unten sich abrammelt.
Ich rammel mir auch keinen ab. Also
wir wechseln. Ich rede jetzt von mir, ich habe gar nicht von dir gesprochen.
Du hast mich gerade so angeguckt. Ein abrammelt und in dem Moment der Blick auf mich. Ja, warum fühle ich mich da angesprochen? Ich rede von mir, aber ich gucke dich an. Oder warum hast du in mir einen Verbündeten gesucht?
Nee, ich wollte eigentlich jetzt die Frage stellen, wie das bei dir ist, ob wenn du dich selber so beobachtest beim Sex, ich habe dich ja noch nicht gesehen.
Du meinst in meinem großen Spiegel, der über dem Bett hängt?
Du musst ja nichts sehen, du kannst ja auch mit Augen zuspüren, ob du obenrum eher fest bist oder ob du da eher in so eine wellenartige Bewegung kommst.
Mittelmuskelspannung. Also, du sagst ja was mit Stress auch. Irgendwie, oh, ich will nie wieder in diese Situation kommen, ja, und schwängern und was weiß ich. Und ich habe in dem Buch Liebespraxis, beschreibe ich ja verschiedene Klienten. Und da war ein älterer Herr bei mir, der über 70 war, der nicht mehr kommen konnte. Seine Freundin war so Mitte 40 und er hat bestimmte Übungen gemacht, so Vierfüßlerstellung und diese Bewegungen geübt und sagte auch schon, oh, ich spüre da was, und er kam dem Orgasmus immer näher. Und er sagte mir das, wow, es wird bald klappen. Dann kam er das Mal danach wieder und meinte, genau kurz davor hat diese Freundin gesagt, na komm endlich, und das war's. Und dann fiel alles, er konnte nicht kommen und machte sich wieder Sorge. Er wusste bei jedem Sex wieder, dass sie doch drauf wartet.
Ah,
und
der Orgasmusdruck.
Sagt, komm jetzt. Und schon hatte sein Hirn wieder Stress und wir fingen wieder bei Null an.
Mhm. Vom Mann wird viel mehr erwartet als von der Frau.
Im Alter vor allem anscheinend. Ja. Das so,
ja, total.
70, jetzt komm endlich, bei dir müsste es doch ganz schnell gehen.
Ihr macht gerade ein Thema auf, weil ja, das Ding ist bei diesem herkömmlichen Sex, Penis dringt irgendwo ein, da muss ja was stehen.
Ja, klar.
Und die Frau kann einfach... auch, ja, immer feucht, oder wenn sie nicht feuchtet, nimm sie irgendein Gel oder so. Also, der Mann hat dann da ein Problem, wenn er das nicht bringt. Und das weiß jedermann, wo er immer stand und jetzt vielleicht nicht mehr so gut
damit
steht.
Damit wird auch Männlichkeit definiert. Mit dem Orgasmus so wird nicht Weiblichkeit definiert.
Nee. Ja.
Also, laut Statistiken ist der männliche Orgasmus auch einfacher. Also 95% der Männer, die regelmäßig Sex haben, kommen auch zum Orgasmus. Im Vergleich dazu 65% der Frauen. Aber für homosexuellen Frauen liegt die Zahl bei 86%. Das heißt, Frauen kommen mit Frauen leichter zum Orgasmus. Definitiv. Was machen die Männer falsch oder was haben die Männer nicht drauf?
Ja, super einfach. Also fehlendes Wissen. Mhm. Die Zellen in der Vagina reagieren nicht auf schnelle Reibung.
Auf Druck.
Genau. Und der Penis reagiert ja auf schnelle Reibung. Und Männer üben das mit der Hand und machen schnell. Und ich kann ja ein Geräusch machen hier. Mein Eindruck, wenn die Leute mir zeigen, wie schnell die Sex haben, man sieht es auch in allen Filmen und so, ist schon so ein... So.
Oder?
Ja, das geht. Dann bist du ja längst gekommen. Also zu schnell. Und das spürt die Vagina nicht. Und Stoßtechniken bringen was. Den Helikopter oder was anderes machen.
Beschreib uns mal den Helikopter, bitte.
Naja, da rotiert man mit dem ganzen Becken.
Die Beckentechnik ist es. Ne? Darum wird den Deutschen auch gesagt, dass sie vielleicht minimal hinterherhängen im Sex, weil das Becken so steif ist. Weil die ganzen Tag am Fließband sind und irgendwelche Autos zusammenschrauben und da wird das Becken so steif.
Aber bedeutet es denn, wenn du es jetzt sagst, dass Männer vor allem auf Reibung und schnelle Reibung reagieren, dass eigentlich das Masturbieren falsch gemacht wird? Also
das in jedem Fall. Also wenn das ist ja richtig für viele Männer, weil es so gut klappt.
Ja, genau.
Aber wenn ein Mann ein Problem hat und in der Praxis sitzt, dann schlagen wir ja vor, erweiter mal das Spektrum. Lerne das langsamer zu machen. Du musst den ganzen Penis, deine Hoden, deinen Körper, erweitere dein Programm. Weil dann wird der Sex auch besser klappen.
Ja, wie ist denn
aber
so
nichts ist falsch von dem, weil es klappt ja so toll.
Nee, falsch nicht. Aber es ist ja eine üble Laune der Natur, dass man damit zum schnellsten zum Ziel kommt.
Frauen auf Druck.
Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber so eine Sexualprofessorin meinte, wenn Männer nur wüssten, dass der herkömmliche Geschlechtsverkehr die denkbar ungünstigste Art ist, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, würden sie andere Techniken nutzen.
Genauso weitermachen.
Es funktioniert einfach nicht. Und das ist bei, also diese Untersuchung, die Studien, die du gerade meintest mit Frau, die küssen auch mehr tiefe Penetration mit Zunge und machen ein anderes Vorspiel und dann haben die eben häufiger Orgasmen. Genau.
Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie natürlich auch ihre eigene Körper gut kennen und das Genital.
Das ist die Laune der Natur, dass der weibliche Orgasmus immer dann selten wird, wenn der Mann versucht, sich daran zu beteiligen.
Ja.
Okay.
Aber ehrlich jetzt, weil ihr so persönlich seid, ne, mir fällt gerade ein, ich habe ja erzählt, wie leicht ich da kommen konnte, aber ich kenne das sehr wohl beim Sex, dass ich denke, oh Mann, komm doch endlich, wann ich will denn kommen und kann es nicht so schnell. Und dann geht's auch länger nicht, weil mein Hirn auch denkt, oh Gott, das ist Stress.
Ich habe hier
dass
eine Aufgabe.
Dass irgendein Mann versucht, irgendwo zu rubbeln und es soll dann schnell was bringen, das geht leider überhaupt nicht.
Die Punani ist auch kein Rubbellos. Also es wird auch immer wieder verwechselt von Männern.
Ja, das stimmt.
Das wird ja dann am Ende doppelt Stress für beide, wenn die Situation eintritt, weil der Mann denkt, okay, ich möchte jetzt hier, dass die Frau das auch kommt und ich auch. Also dann
Stress.
Genau. Und beide müssen am Ende wegrennen.
Lass uns nochmal zu der Technik kommen. Also dieses Beckenkreisen. Was sind gute Techniken, um eine Frau zum Orgasmus zu verhelfen? Gibt es so einen Plan, den man verfolgen kann als Mann, um es vielleicht ein bisschen besser zu machen?
Naja, das, ungern immer, aber ja. ja doch.
Also, weil dann wieder eine Aufgabe entsteht, ne?
Wenn man zum Beispiel so zwei, drei Kleinigkeiten, wenn man jetzt weiß, wo die Klitoris ist, meine ich jetzt wörtlich wirklich wahr, nicht die Perle, sondern die, sie hat auch andere Anteile. Die Klitoris ist so groß wie eine Birne oder so und besteht...
Die ist riesig, die ist wirklich wie ein kleiner Penis.
Ja, die besteht aus den gleichen Teilen wie ein Penis, nämlich auch Schwellkörper und so. Und wenn Männer jetzt zum Beispiel wüssten, dass die äußeren, größeren Lippen bei der Frau, ich sage extra keine Schamlippen, das Wort streiche ich, also die größeren Lippen, das... Gleich hinter der Haut sind Klitoris, also es sind Klitorisanteile.
Ach, so ist die verbaut. Also die kleine Perle und dann sind die zwei Außenschenkel, ne?
Ja, genau.
Eigentlich wie wenn man Peace-Zeichen macht.
Ich höre ja schon, dass du kennst dich tatsächlich schon aus damit, ne?
Ich habe also schon mal eine gesehen in Wahrheit.
In Wahrheit.
Im Leichenschauhaus. Nee, also es ist eine kleine.
Leichenschauhaus. Naja,
nein, das muss ich sagen, weil du kannst die sonst nicht sehen. Du kannst das. Ich habe nämlich wirklich eine gesehen. Ich habe wirklich eine gesehen und die war rausoperiert, weil die Klitoris kannst du nur sehen, wenn das rausoperiert wird. Also das muss ich deutlich sagen.
Das würde ich auch mal in so einem Glas für die Klienten.
So ähnlich. Nicht bei den Klienten, aber ich habe sie so gesehen. Okay. Ich habe auch ein Bild dabei, was ich euch gleich zeigen kann damit, auf dem Computer.
Bitte. Oh.
So, aber es ist die Perle und dann gibt es so ein kleines Schaft, was so reingeht und die beißen großen Bulbus, das sind so dicke Kissen oder so, die sind die größeren Lippen und die beiden Beinchen, die du meinst, die gehen in den Körper rein, die kann ich nicht erwischen.
Wow.
Aber wenn ich vorne an diesen Bulbus, an diesen, einfach so, ich mache jetzt so kleine, so ich zupfe gerade an meiner Hand, also zupfen dran an den größeren Lippen, Venuslippen und massieren da unten, hast du die Klitoris in der Hand. Mhm. Es ist ein Organ. Und deswegen so ein bisschen die schon mal die Perle umfahren oder bis sie die Frau selber ihr Becken entgegnet, bis du merkst, sie will es.
Also nicht wie im Porno gleich rauf und rubbellos.
Genau, also langsamer und eher drumrum, so sie geil machen, weil du oder während man so die Klitoris so stimuliert oder rubbelt, sage ich jetzt, weil irgendwann rubbelt man. Pause machen. Was ist denn? Überleg mal. Wenn die Erregung steigt, dann spannt die Frau an. Wow, es wird geiler und geiler, aber du kriegst sie immer nicht dazu zu kommen. Wenn, was passiert jetzt, so wie ich hier jetzt auch sitze, wenn du plötzlich aufhören würdest? Dann
macht
die Frau ja so, und dann atmet sie, und dann machst du nochmal, und dann kommt die Erregung immer höher, weil sie gerade Sauerstoff in ihre Zellen gebracht hat.
Aber also, viele Frauen, da erinnere ich mich, sagen dann auch nicht aufhören, weitermachen.
Ja, klar, aber dann sagst du, tue ich ja auch nicht, warte, ich, und dann hörst du nur eins, zwei, bis sie geatmet hat, und dann machst du weiter. Dann steigt die immer weiter. Und das Zweite ist, dass man weiß, dass der Eingang von der Vagina außen und am Eingang viel sensibler ist als da drin. Also hilft es, es gab diese, in meinem Blog, ein uralter Beitrag von 2010, glaube ich, Stoßtechniken bei Doch mir ein Schnock TV, da ist so ein Spatzwahltechnik. Habt ihr schon von gehört?
Nein.
Der Penis, also...
Hört sich sehr erotisch an.
Ja, das ist total. Also Spatz ist so, der Vogel pickt ja so.
Pick, der Specht pick, könnte pick, man pick, ihn auch nennen.
Specht, pick, pick, pick. Und der Wal ist so und flügt durch das Wasser. Umgesetzt auf Penis und in diesem Fall Vagina ist, der Penis bleibt vorne an. Also er geht gar nicht richtig rein, sondern piekt. Und da sagen wir mal 9 davon und 1 tiefen. Also 9 Spatze, 1 Wal. Und dann machst du 8 Spatze, 2 Wal. Richtig? Ja, super schnell seid ihr. Probier das mal nächstes Mal. Also davon passt Spatz, Wal und so. Und dann mal ein Helikopter, Hubschrauber mit dem Becken. Bumm, dann hat sie was davon.
Interessant, dass wir hatten vorhin die Wellenbewegung. Und bei jetzt gehe ich wo ganz woanders hin. Bei Wellen ist es so, dass jede 9. Welle ist eine größere Welle, sagt man bei mir.
Alles findet. Du hast es voll verstanden.
Wow. Alles findet sich wieder.
Als Segler ist es so eine Binsenweisheit.
Bimsenweisheit.
Ja, ich weiß. Die Dänen sagen jede 7. Welle.
Ach, dann, oder ich habe ich vielleicht auch. Dann
aber
weiß,
stimmt.
Dann ist
bin
es jede
ja auch
7. Welle.
Wasser groß geworden.
Wow.
Und aber somit spürt sie jedenfalls mehr. Mhm. Und du reizt sie ja ein bisschen mehr, wenn du. Sie weiß ja nie, die weiß ja nicht, dass du gerade Spatzwal machst. Sie denkt, wann geht er wieder tief rein?
Wann macht er wieder den Wal?
Richtig, wann macht er wieder den Wal?
Und ich bin ja ein bisschen faul manchmal beim Vorspiel. Ich lege auch gerne einfach nur die Hand drauf. Hilft das?
Ja.
Einfach ja, nur die
kommt
drauf
an, wie du drauf liegst, aber ja.
Einfach nur so flache Hand.
Ja, weil das ist ja nicht faul,
warm.
Oder? Sondern einfach warm und schön, genau.
Okay, dann das kann es weiterhin
not
mein
so
Vorbild bleiben.
Not so bad.
Aber arbeitest du nebenbei mit der anderen Hand am Laptop?
Dass ich was am Computer tippe oder so? Nein, ich atme. Ich lasse einfach meinen Schwellkörper, ich atme dabei. Und dann
sich langsam genüsslich füllen.
Habe ich aus der Slow-Sex-Richtung. Für faule ist Slow-Sex
ja,
auch richtig. Genau das Richtige.
Also,
schön, dann haben wir das schon mal ein bisschen ab.
Also da muss ich noch mal einhaken, Slow Sex finde ich anstrengender als schnellen Sex. Weil das
ja.
ist gerade Slow Sex ist nichts für Faule. Also wenn man das einmal wirklich probiert hat, allein die Zeit, die man da sich dafür nehmen muss. Und ich meine, es bleibt ja nicht bei Slow Sex, es wird ja dann irgendwann auch dann doch schneller. Es ist ja nur, dass man sich mehr Zeit nimmt, um
ja,
dann
ja.
am Ende dahin zu kommen.
Ich bin gespannt. Ich bin in der Urania, ich glaube am 17. Januar und auf der Bühne mit einer Journalistin, mit Jella Krämer, die für Slow Sex steht. Ne? Und ich bin da für andere Dinge eher so psychologisch, Intimität und so weiter. Und wir werden darüber diskutieren, ob das gerade das, was du gerade sagst.
Wann ist das nochmal?
Ist das denn langweilig? Und so? Am 17. Januar bei der Urania.
In der Urania.
Ja, genau.
Kommt
also da geht es um das. Und ich bin mir sicher, dass Leute, ihr könnt auch reintreten, ist doch langweilig. Ich wäre gespannt, was sie denn sagen würde. Und wenn niemand es fragt, frage ich
selber,
das.
Ne?
Ja, sie schreibt ja Bücher dazu. Unter anderem, sie schreibt zum Beispiel, das eine Buch heißt Liebe würde Slow Sex machen. Und das sagt ja was. Also das ist irgendwie, also aber das ist so wertend vielleicht, ne? Als ob Slow Sex, ist das immer Liebe? Das will ich sie alles fragen.
Das ist interessant, das ist gut.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß ein paar Sachen nicht über einen vaginalen und klitoralen Orgasmus.
Ja.
Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Gibt es den
vaginalen Orgasmus überhaupt?
Die neuesten Forschungen oder Studien sagen ja, die hör jetzt endlich auf, darüber zu sprechen. Es gibt den nicht, weil wir haben ja gerade gesagt, wie viel von der Klitoris da
die
drin
ist. Die ist riesig,
liegt.
Die ist überall.
Und deswegen ist sie überall.
Ja.
Ja, also das ist quasi
Klitorale.
Auch ein klitoralen Orgasmus.
Aha.
Und vielleicht kann ich es ja selber auch ein bisschen beurteilen, weil ich beides mittlerweile jetzt kann. Das konnte ich zum Beispiel mein Leben lang nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass ich nicht...
Der Klopapier-Orgasmus war nur ein Klitoral.
Das war Klitoral.
Okay.
Klitoral, Klopapier kann man sich gut merken.
Nimmt man da auch besser so raus, fünfmal recycelt das oder
raus aus der Schule?
Also, ich habe mich mit dem Papier abgewischt und ohne Papier weitergemacht.
Ah, okay.
Es war nur beim Abwischen, dass die Idee kam, da könnte ich eigentlich noch was machen. Ja,
okay.
Ja. Nein, aber ich kenne das ja selber jetzt. Und das fühlt sich an wie, ja, es fühlt sich so breiter, anders an, weil es von innen kommt, aber, also die geschwollenen Innenanteile, ich spüre schon Unterschied. Aber ich weiß, dass es Klitorisanteile sind.
Mhm.
Ich kann mir nur vorstellen, einen anderen Orgasmus. Und das ist der sogenannte A-Punkt-Orgasmus. Das ist ja ganz hinten in der Scheide, der Muttermund, also der Eingang zur Gebärmutter. Da sagen einige Leute, wenn da der Penis gegenstößt, mehrfach kann das einen Orgasmus auslösen. Wobei bei vielen anderen und oft auch bei mir, würde ich mal sagen, tut es eher weh.
Aber du hattest den A-Punkt-Orgasmus noch nicht?
Ich würde sagen, nein.
Ich auch noch nicht.
Bei dir heißt es eher so F-Punkt-Massage, das ist Frenulum-Orgasmus bei dir.
Heißt es Finger hinten rein dann, oder?
Nee, Frenulum ist das kleine Bändchen vorne, also nur da an der, aber ja, Prostata-Orgasmus meinst du, das ist Finger hinten rein
und
beim Mann.
Frenulum heißt es.
Frenulum ist vorne Frenulum. Das kleine Bändchen, was die Eichel das mit dem Schaft verbindet, mit der Vorhaut
reißt.
Und so.
Ja. Okay. Was ja Beschnittene, glaube ich, haben das nicht.
Das kommt auf an, wie beschnitten wurden.
Also bei denen, die ich gesehen habe, war das dann schon, ich erinnere mich.
Naja, man kann ziemlich viel abschneiden, ich bin ja eine große Anhänger davon, gar nichts abzuschneiden. Auch nicht die Vorhaut. Es gibt andere Möglichkeiten.
Gibt es den G-Punkt?
Ja, aber nicht als Punkt.
Ja, als Feld?
Ja, erogene Zone. Und was ist es? Die Rückseite von der Klitoris. Also genau die Stelle,
die Klitoris,
wo alles hier...
Unangenehm.
Die muss nichts anderes als Lust bringen. Die Frau hat das Popper-Organ, würde ich mal sagen.
Geil. Wie gut eigentlich, ne? Was?
Ja.
Okay, also die Rückseite von der Klitoris, großes Geheimnis, ist die G-Fläche.
Die G-Zone, ja genau, also G-Fläche. Und das ist ja diese Kommgriff, zwei Finger rein nach oben zur Bauchdecke, wie so einen Haken nehmen. Und auch da wieder, das Hirn ist so wichtig. Und das kann ich auch selber bestätigen, weil ich das jetzt mehrfach hatte und spürte auch dieses Spritzen quasi,
Squirting.
Genau, und am Anfang, wenn man beginnt, dieses Stellen zu berühren, dieses so ein Drüsengewebe rund um die Harnröhre gewickelt, dann denkt man an Pinkeln. Weil das Hirn kennt nur Pinkeln.
Ich wollte dich gleich zu Squirten noch eine Sache fragen. Davor ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche BookBeat. BookBeat ist ja schon Langzeitpartner von uns und das nicht ohne Grund, weil BookBeat ist eine großartige App, wenn ihr auf Hörbücher steht. Und jetzt das Wetter, wenn man mal rausguckt, ne, ist in den meisten Fällen beschissen. Da finde ich, gibt es nichts Schöneres.
als sich's drin gemütlich zu machen und Hörbücher zu hören. Oder natürlich, wenn man auf Wegen ist und man ist sein ganzes halbes Leben auf Wegen. BookBeat ist wie Netflix für die Ohren. Ihr könnt dort so viele Hörbücher hören, wie ihr möchtet. Es geht los ab 9,99 € im Monat und über 10.000 Hörbücher sind dort für euch bereitgestellt. Über 10.000 Stück gibt's da. Und jetzt gibt's auch Marc-Uwe Kling bei BookBeat. Sehr, sehr geil, dass sie sich den geholt haben. Die Känguru-Chroniken kann ich sehr empfehlen. Quality Land ist sein aktuellstes Buch, ist da auch. Hat unglaublich gute Rezensionen gekriegt. Der Mann ist einfach sehr, sehr witzig. Also hört euch das mal an. Wir sind auch da, exklusiv bei BookBeat. Mit unserem Buch kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen.
Und BookBeat ist jetzt günstiger geworden. Es kostet jetzt nur noch 9,99 € im Monat. Damit könnt ihr so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt, über 25 Stunden verteilt. Und es gibt noch das Premium-Abo, das kostet 19,99 €. Und damit habt ihr eine echte Flatrate, da könnt ihr unbegrenzt Hörbücher hören, so viele und so lange ihr wollt. Und zusätzlich gibt es noch das Familien-Abo und dort bezahlt ihr 4,99 €, die eure Familienmitglieder genauso nutzen könnt, wie ihr mit den gleichen Funktionen. Das alles findet ihr auf bookbeat.de und mit dem Rabattcode BESTEFREUNDINNEN ist der erste Monat gratis.
Okay, jetzt zurück zum Squirten. Ist, und das haben wir uns lange gefragt, das ist ja kein Urin, der rauskommt, ne?
Nein. Prostataflüssigkeit, also so eine andere Flüssigkeit.
Kann man das
aber
trinken?
Ja, na klar. Aber das schmeckt, das ist ja ziemlich basisch, minimal salzig vielleicht, aber das
basisch,
Ding ist...
wie gut für die basische Ernährung.
Dann müsste man immer, ja. Nein, aber es ist viel zu wenig. Da kommt gar nicht so viel raus, wie in den Pornos zu sehen ist. Wenn ein Porno so richtig rausspritzt, dann ist es gewollt. Die haben viel getrunken vorher und die pressen richtig. Wenn der Orgasmus kommt, wird gepresst und dann ist Urin dabei.
Das dachte ich mir. Ich habe mir diese Mogelpackung habe ich mir schon gedacht.
Das ist so eine mit Bauch.
Das brennt auch immer in den Augen. Das merkst du nicht.
Keine Ahnung.
Spermien brennen im Auge. Unglaublich.
Okay. Ich habe es noch nicht so oft im Auge gehabt.
Ich habe es noch nicht ins bewusste Auge gerieben.
Mal probiert.
Das ist nicht lustig. Das, was tut man? Man reibt. Genau. Dann wird's immer.
Der alte Trick. Aber hast du es mal im Auge gehabt?
Nein, ich habe gerade, ich habe es noch nie genommen und mir ins Auge gerieben.
Ich kann es euch nicht empfehlen. Echt nicht.
Aber warum hast
aber
du
sollte
das
jeder Mann mal machen, damit man, ja, ich glaube, jeder Mann sollte es einmal machen.
Einmal so rein mit dem Finger und kurz in die Ecke.
Und damit man weiß, wie schlimm es eigentlich ist.
Tränengas.
Ja,
wahrscheinlich
ist
Tränengas. Nur
das
wird
beim Film auch immer, wenn die Leute weinen müssen, ja, in die Augen geschmiert.
Ich habe da meine Spezialrezeptur.
Für einen ganzen Tag. Wirklich.
Ich habe es mal probiert. Ich kann es ja nur von mir selber beurteilen. Ich bin jetzt nicht zum Kumpel gegangen oder habe zu Max gesagt, guck mal, mein schmeckt so, wie schmeckt denn dein?
Du meinst, schmeckt so komisch.
Dein eigenes Sperma probiert?
Ja.
Und wie hat's geschmeckt?
Ich erinnere mich nicht, es war irgendwie nur so ein bisschen salzig.
Ganz bisschen nach Schwimmbad, ne?
Nichts Schlimmes.
Ganz, ja. Also es riecht ganz leicht nach Schwimmbad. Warum
dann hast du Döner gegessen, iss mal Ananas und mach es nochmal.
Ich esse gar keinen Döner. Also tatsächlich, ich bin ja Vegetarier.
Nein, aber es hat damit, ich will damit sagen, es hat damit, wenn du Knoblauch gegessen hast, riecht es sowas von anders. Aber ja, man sagt kastanienartiger Geruch und das könnte auch ein bisschen Richtung Schwimmbad und so, ja. Aber es hängt total davon ab, was du getrunken und gegessen hast.
Oder meistens aber auch sehr neutral.
Genau.
Ich muss jetzt nicht jedes Mal zur Nase führen.
Nein. Und so ist bei der Frau auch übrigens. Aber wenn man eine Frau dazu kriegt, dass sie einmal so mit dem Finger und probiert, da gibt es bei einigen, dauert das 2-3 Sitzungen, bis sie sagt, aha, jetzt habe ich das gemacht.
Muss sie das denn in der Sitzung bei dir machen?
Nein, gar nicht. Habe ich ja schon gesagt. Nicht? Jeder bleibt angezogen, niemand wird angefasst.
Aber die müssen das machen oder sollten das machen, damit sie nochmal für sich selber.
Naja, wenn
sich
sie
entdecken.
Da sitzen und denken, die haben unten was Ekeliges.
Ja.
Dann wäre es ja gut, wenn die rausfinden, dass es sauber riecht und sauber schmeckt.
Ja.
Und ich habe jetzt dieses, meine Masterarbeit ging über das Genital Self-Image, das genitale Selbstbild der Frau. Und ja, da gibt es eben viele Studien zu und viele Frauen haben ein negatives Selbstbild.
Ja, das fängt schon sehr früh an. Ich mache jetzt einen kurzen Ausflug in Vaterfreuden, weil ich hatte letztens meine Tochter, die im Badezimmer auf dem Boden saß und sich ihre Vagina
gezeigt hat.
Und
ja,
meinte, das sieht, guck mal, hier außen sieht schön aus und innen sieht's eklig aus. Irgendwie sowas hat sie gesagt.
Echt?
Und dann haben wir, aber ganz kindlich halt, weil sie das halt nicht verstanden hat.
Schon eklig.
Nee, nicht eklig im Sinne von, dass es, sie fand es jetzt nicht schlimm, aber sie fand halt, das sieht komisch aus. Das war eigentlich ihre Aussage.
Sind auch ganz
und dann haben wir natürlich auch gesagt, nein, Quatsch, das ist soll genauso aussehen, sieht schön aus. Aber da, wir sind, das ist nicht so einfach, auch als Mann von Anfang an, da immer auch positiv mit dem Kind umzugehen. Wir hatten zum Beispiel auch mal die Situation, dass sie es nicht gesehen haben. Dann habe ich ihr einen Spiegel gegeben, den sie sich auf den Boden gelegt hat, damit sie sich das mal angucken kann. Weil sie natürlich auch Interesse hat, die ist 4,5. Das geht natürlich jetzt
weißt
so langsam
du was?
Los.
Ein Ergebnis in meiner Maßarbeit, die wirklich war, mit fast allem hochsignifikant war, also Zusammenhänge wurden gefunden zwischen dem genitalen Selbstbild und Sexualfunktion, sexuelle Selbstsicherheit, Wohlgefühl, Orgasmus, Fähigkeit, Menge, Orgasmus, also das hängt mit so vielen Sachen zusammen. Da haben wir auch gefragt, mit wem hat, also die waren von 16 bis 82 nur Frauen und wurden dazu gefragt. eine Frage, die mit dem Selbstbild zusammengebracht wurde, war die, die wir stellten: Konntest du mit deinen Eltern sprechen?
Ja.
Und hochsignifikant und super deutlich war, die, die sprechen konnten mit ihren Eltern und nicht über ihr Genital, aber überhaupt so eine entspannte, da weht ein entspannter Wind bezüglich Körper und, waren besser drauf, die hatten bessere genitale Selbstbilder als die, die nicht sprechen konnten und die allerbesten, den größten Effekt hatte Väter, die sich so benehmen wie du.
Ah, schön, ja, gut zu wissen.
Aber vielleicht nicht unlogisch, weil das ist ja das Gegengeschlecht für viele, also ja, für 90%, sie wird mit,
ja,
dann
stimmt.
Und dann bist du, sie hat dann eine entspannte Einstellung.
Gegenüber
also die
Männern
Zahl zu, ja, riss richtig raus.
Ach,
also ob
wissen.
Man mit der Mutter spricht oder nicht, das ist so ähnlich, als ob man mit beiden spricht. Also das ist einfach gut, wenn man mit ihr sprechen kann, aber der Vater, bumm.
Und das ist so selten eigentlich, ne?
Ja, ja. Das war nämlich die zweite Kurve, die war, wer kann es denn? Über die Hälfte aller Frauen konnten mit niemandem sprechen.
Wow.
Und 6% oder sowas mit dem Vater. Das war völlig, also ganz kleines Kuchenstück.
Ja, da haben auch Väter, glaube ich, jetzt in unserer Generation eine Riesenchance und eine Möglichkeit,
so
in eine sehr selbstbewusstes Töchter zu erziehen.
Und weißt du nämlich was? Wenn man das tut, da denken doch alle, das ist nämlich das nächste Problem, was du kriegen könntest, dass die Tochter dann Bescheid weiß und einen Namen hat und dann geht sie in den Kindergarten und sagt was und dann gibt es gleich eine Elternbesprechung mit allen.
Weil
dein Kind ja so sexualisiert ist.
Genau, aber
da ist ein kleiner
Punani-Spielegel mit.
Richtig, genau.
Mal hier, das
ich
hole
mir viel.
Ja, aber du hast
super.
Absolut recht. Ich habe natürlich auch gedacht, ey, wenn ich das jetzt mache, könnte natürlich dann meine Tochter in die Kita gehen und erzählen, guck mal, mein Papa hat mir gezeigt.
Und das ist super wichtig,
aber,
weil ich muss es wirklich betonen, weil Väter fassen ihre Töchter auch, also umarmen ihre 14-jährigen Töchter nicht mehr wegen, Pädophilie und ich darf nicht sagen, hoppe, hoppe, Reiter. Und man kann nur sagen, was ist Missbrauch? Das ist, wenn die eigene Erregung absichtlich über das Kind erfolgt.
Genau.
Und das hast du ja überhaupt nicht beschrieben.
Nein.
Also ist es einfach genau richtig.
Ja.
Und dann muss man sich eben erklären im Kindergarten, weil wir in der Gesellschaft leben, in der wir leben. Aber deine Tochter, die kennt ihren Körper und die kann Nein sagen und die kann Ja sagen.
Ja, genau.
Weil sie selber weiß, wer sie ist und wie ihr Körper funktioniert. Und deswegen, ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich gerade.
Sehr gut.
Ich hoffe, das betrifft ein paar mehr in eurer Generation,
aber
dass es anders ist als früher.
Ja, da gehört ein Mut dazu. Ne?
Ja,
also ich würde mich von irgendwelchen Sätzen auch nicht in irgendeiner Form gut. Ich habe den Vorteil, ich habe selber in der Jugendhilfe gearbeitet, deswegen war das Thema auch immer in der Hinsicht, gerade mit dieser Pädophilie, wie ich hatte in der Mädchenwohngruppe gearbeitet, da ist sowieso nochmal Nähe, Distanz ein großes Thema.
Ja.
Aber irgendwann hat man auch so ein Schutzschild oder hat so eine Haltung angenommen, wo man sagt, ey, egal wer kommt, ist mir erstmal egal, ich lasse mir auf mir nichts sitzen und das eine ist, das andere hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber wir sind ein bisschen
Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist das Grundthema und da fangen die Wurzeln an bei der weiblichen Sexualität. Wie ist der Umgang mit mir selber? Gucke ich mich selber auch mal, auch für eine erwachsene Frau wichtig, gucke ich mir das mal im Spiegel an. Welche Vorbilder habe ich in Pornos? Wie sieht da eine Punani aus und wie vergleiche ich mich damit? Ich meine, Penisse sind in der Regel, Männer vergleichen die Optik von Penissen nicht, aber Frauen vergleichen ihre Vagina, Vulva mit anderen.
Ja, und jetzt, wo ihr habt doch das Thema Orgasmus heute, ne?
Mhm.
Also in meiner Studie war ganz klar, die das beste genitale Selbstbild hatten, warum auch immer jetzt, aber die mit dem besten hatten auch eine höhere Prozentzahl von Frauen, die kommen können und die hatten mehr Orgasmen gehabt, ob jetzt bei Selbstbefriedigung oder Sex, in den letzten 6 Wochen. Und sobald, wir haben 6 Wochen gefragt. Aber je weniger positiv das Bild wurde, desto weniger Orgasmen, desto weniger Frauen, die es überhaupt auslösen konnten, als ein Beispiel.
Ja,
also
okay.
Es hängt zusammen, weil sie findet das dann da unten nicht ekelig.
Ja, genau.
Und dann fasst sie sich selber eher an und mag auch eher, dass ein Partner dann, was weiß ich, oral oder mit Fingern und so und kann dann schneller lernen zu kommen.
Ja, also ich meine,
es hängt zusammen.
Wir sind jetzt wieder bei Tochter, aber meine Tochter fässt sich einfach öfters mal unten an, besonders wenn sie ohne Windel läuft. Dann ist immer Mumi, Mumi und dann klick, klick. Und ich glaube, das macht ja schon einen Unterschied, wenn du als Eltern sagst, nimm mal die Hände da weg oder sagst,
natürlich.
Du, darf sie einfach machen. Ist ja auch wurscht eigentlich, ob sie das macht.
Total wurscht, ja genau. Also und dann wiederum nicht wurscht. Es ist super, dass
sie
es macht.
Ja.
Aber das, wie implizit das immer liegt, diese Scham, die man denen beibringt, das ist, eine Mutter schreibt mir denn, wie du sagst, die macht das und die Kleine und es ist toll und ich lasse sie und so und das ist super. Ich denke, tolle Mutter. Und dann kommt aber plötzlich der Satz, ich sage ihr aber dann schon, dass sie danach die Hände waschen soll.
Hm.
Und dann schrieb ich zurück, schöner, besser wäre, wenn sie dir davor wischt.
Ja.
Wenn überhaupt. Aber da ist wieder drin, die ist jetzt dreckig, weil sie sich angefasst hat. Ist sie nicht.
Ja, also es ist kontextabhängig.
Ja, das kann
also
sein.
Also
ja.
Also wenn man zum Beispiel kurz vorm Essen. Also
ja, ist, ja, ja, ja. Nein, aber, natürlich.
Weil
ja.
Ich habe auch gerade überlegt, die Situation, eine sehr ähnliche hatten wir auch und wir dann auch gesagt, so jetzt wasch dir danach mal die Hände.
Ja.
Aber in kontextabhängig. Du hast schon recht, es ist auch echt nicht leicht, dann immer zu gucken, nee. Dass man nicht zu sehr, genau. Also wie viel Normalität ist da noch drin, ja. Was man sagt oder ist man schon wieder in dieser Haltung angekommen, ah, es ist nicht sauber, wasche dich, ah, es ist eklig, pass, ja. Also eklig sagen wir nicht. Aber
und
ich meine,
das mit dem Essen, das hat man ja früher immer gesagt, wasch dir die Hände, wir essen.
Ja, genau. Das
egal,
war.
Was du gerade vorher gemacht hast. Ja. Also cool ist nur, wenn es nicht mit dem Genital.
Ja, wenn man ist immer generell davon ausgegangen, dass die Kinder gerade sich selbst befriedigt haben.
Ja, genau.
Wir müssen da nochmal eine extra Folge machen.
Ja.
Beste Vaterfreuden, wie wir sexuelle Früherziehung, vielleicht fängt die schon viel
früher an.
Die fängt ganz früh an.
Ganz
ja.
Früh.
Das also waren wir aber von Anfang an bewusst.
Hier, ich war gerade in Österreich auf diesem so einem Medizinalkongress Sexualität und da hat ein Gynäkologe ganz explizit gesagt, ich möchte das auf den Punkt bringen, es fängt auf dem Wickeltisch an.
Ja, es fängt auf dem Wickeltisch an.
Das stimmt.
Und ich finde bei Jungs, bei, also ich habe noch einen Sohn, da ist es sogar noch früher losgegangen, weil der ja, schon natürlich, weil es natürlich viel, viel ansprechender ist ja. Jetzt in der ersten Berührung, weil da was ja, raushängt und dass man da ja. In die Hand nehmen kann und dran rumspielen kann, was bei Mädchen erstmal sichtbar noch gar nicht so ist, erst durchs Spüren. Das passiert ja viel mehr durch Spüren als durch Sehen. Und Junge sieht natürlich sofort, hey, was ist denn das da
ja,
für ein
ja.
Ding da
und du sagst, es fängt früher als Wickeltisch an. Das kann es ja kaum, aber doch tut es, weil man kann auch nämlich Erektionen sehen im, ja. Im Leib der Mutter.
Ach so, wirklich?
Ja, ja.
So
mit den bildgebenden Verfahren von heute sieht man regelmäßige kleine Erektionen.
Ach krass.
Und auch
die üben schon im Mutterleib.
Die üben schon im Mutterleib.
Mhm.
Oh, da das hat auch irgendwie so eine Komponente, so ein Geschmäckle.
Mama?
Ich hatte schon eine Erektion in dir.
Du bist aber geschmacklos jetzt.
Okay.
Mano.
Also, ja, man muss es nur in Kontext
Ich war der packen. Erste.
Ja.
Okay, lasst uns doch mal kurz wieder zu den Erwachsenen. Warum kommen Frauen in einer Beziehung 6-mal so häufig zum Orgasmus beim Sex als beim One-Night-Stand? Also 6-mal häufiger.
Naja, ich glaube ja einfach, weil wenn diese Studie stimmt, kommt mir wild vor den Unterschied. Aber ja, weil es entspannter ist an einer Beziehung. Die haben sich gewöhnt an den Partner und der Partner weiß die richtigen Knöpfe oder Partner, Partnerin. Einfacher als ein One-Night-Stand und auch wieder dieser Druck. Oh, Performance, wie sehe ich aus? Er sieht mich zum ersten Mal mager, ohne Haare. Ich habe ja noch ein paar Haare oder whatever. Diese Rasiernummer, die Figurnummer, der Busen, die Lippen. Mir hat gerade jemand aus München gesagt, die häufigste Schönheits-OP sind die inneren Lippen. Dünner, kürzer schneiden. Völliger Wahnsinn. Also da macht man sich heute sicher große Sorgen, wie man gerade aussieht und wirkt und ob man das drauf hat.
Wenn man die inneren Lippen kürzer schneidet, welche Auswirkungen könnte das auf die Sexualität haben?
Naja, das ist erogenes Gewebe. Die schwellen an und schwellen ab und sind erogen.
Das ist so, als ob wir uns ein Stück von der Penisschwarte
abziehen. Ja, ja. Wäre es das Gleiche?
Ja, also das, wir können ja mal andersrum gesagt, es gibt ja auch diese weibliche Beschneidungen.
Ja.
Und da schneidet man die ab oder man, es gibt mehrere Grade und die gröbste von allen, wo man wirklich alle Lippen abschneidet und Klitorisspitze und so, da hat jemand, eine afrikanische Frau, die auch bekannt ist, diese Wüstenblume geschrieben hat. Sie sagt in dem Film Female Pleasure, wo das ein Thema auch ist, Beschneidung. Es wäre so, als ob man jetzt aber leider den ganzen Penis abschneidet.
Ah, krass.
Wow.
Sie zeigt das da mit einer großen Schere auf so einer sehr großen, 1 Meter großen Vulva, auf so eine Art Modellierwachs oder so. Zeigt sie das, das erste ist nur das ab, die Spitze, das zweite ist das. Und die große Beschneidung ist, dass man die Lippen abschneidet, alle.
Ich hab mal mit
es ist irre und das muss gestoppt werden.
Das total. Ja. Also da gibt es ja auch, Rüdiger Neberg hat eine Organisation, die da hilft, Target, also wenn man noch nicht so richtig weiß, wohin mit seinem Geld zu Weihnachten, dann ist das auf jeden Fall eine unterstützenswerte Sache.
Ja.
Ich habe mal mit einer Frau ein längeres Gespräch geführt, der das widerfahren ist und bei ihr wurde das mit so einer Dorne von einem alten Baum und mit einer durchgebrochenen Rasierklinge gemacht und dann werden die Frauen auch teilweise danach zugenäht.
Ja, na klar.
Ja.
Dass der Urin und alles drin bleibt und dann muss man sich wieder freikriegen.
Not-OPs oder Tod. Also
das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen, die überhaupt passieren. Unglaublich. Wie bringt uns das zurück zum weiblichen Orgasmus? Da sind wir ziemlich hart abgebogen. Okay, wir waren schon so ein bisschen bei der Technik, die man als Mann verfolgen kann, wenn man sagt, man möchte der Frau mehr gute Gefühle machen. Und ich glaube, es ist schwierig, immer dieses Orgasmusziel zu haben, weil da entsteht auch wieder der Stress und der Druck. Und das ist ja auch in unserer Gesellschaft als Leistungsgesellschaft verankert. Ich muss die Frau jetzt zum Kommen bringen.
Ja.
Und dann war es auch wirklich guter Sex. Ich finde, trotzdem hat uns die Biologie so ein paar Streiche gespielt. Also wir haben ja die Refraktärphase als Männer. Ja. Die Frauen können eigentlich danach wieder.
Ja.
Und welche biologische Sinn steckt dahinter?
Es gibt auch
dahinter?
Männer, die das können.
Die müssen aber schon geübt sein. Normale Männer wie wir nicht.
Also das, man könnte sagen, doch, ich habe mal einen Test gemacht, 7-mal, aber das war ein Mann, der sagte, ich will es wissen und so. Und das wurde auch anstrengend am Ende.
Hast du das mit ihm gemacht, den Test?
Mit der Hand.
Achso, okay, gut.
So, Mund, Hand und so weiter. So,
Füße? Mal.
Aber da, es gäbe einen logischen Sinn, weil der Penis irgendwann, das weiß jeder, der es versucht hat, da kommen immer weniger Spermien raus.
Mhm.
Und dann ist es nicht gut für Fortpflanzung und dann braucht man auch nicht Sex haben. Also das Hirn denkt ja immer noch, dass wir so Cave People sind.
So
und,
simpel, ey.
Und die Frau könnte aber ja schwanger werden und zwar von jemand anderem.
Ja, klar.
Ah, und da ist es sinnvoll für die Frau,
natürlich,
gleich Sex mit jemand anderem zu haben.
Ja, könnte sie dann. Ja, also das wird angelegt, dass sie es könnte, wenn sie Lust hätte. Er geht jagen und sie macht das nochmal mit jemand anderem.
Vielleicht
und
ist
überlebt der Stärkste.
Ah,
ne? Also
der
das
beste Sperma.
Ei. Ja, das beste Ei.
Und der Mann braucht ja nicht. Also das macht absolut Sinn, weil dann deswegen muss der Mann auch nicht nochmal wollen und können, weil er immer weniger...
Macht Monogamie denn aus deiner Sicht Sinn?
Ich würde eigentlich eher sagen nein, aber abgesehen davon, dass Menschen Bindungswesen sind und es einfach schön ist, wenn jemand wirklich dich meint und mit dir sein will. Meine eigene Erfahrung ist, früher hätte ich vielleicht echt eher gedacht, oh, lass uns die Beziehung öffnen. Und jetzt habe ich so brutal gesagt, gar keine Lust auf andere Schleimhäute. Also mittlerweile denke ich, oh nee, danke, muss ich gerade gar nicht haben. Aber vielleicht ändere ich ja auch wieder meine Meinung. Aber ich stelle einfach fest, viel mehr Klienten, die sagen, wir wollen öffnen und so weiter. Aber wenn man nicht so richtig Regel aufstellt oder sich sehr, sehr feinfühlig damit umgeht, gibt's eigentlich immer Verletzte.
Vielleicht können wir es so sagen, dass wir sexuell für die Polyamorie gemacht sind, aber
ja,
seelisch
so
und auf Wesensebene vielleicht für die Monogamie und für die Bindung.
Und die kämpfen die ganze Zeit gegeneinander.
Ja, genau. Ja. Aber wenn ein smartes Paar es so auslebt, dass man gar nicht ins Zweifeln kommt, dass du bist meine Hauptbeziehung, meine Liebesbeziehung, wir bleiben zusammen, dann fühlt man sich wohl. Mhm. Es ist nur, mag ordentliche Absprachen haben, dann klappt das wirklich hervorragend. Bei einigen Paaren von mir klappt es super.
Was ich ziemlich krass finde, beim Mann ist es angelegt, der Orgasmus, dass er sich fortpflanzen kann und bei
jetzt
der Frau...
Jetzt kommt eine mehr. Das ist eine mehr.
Ist es nicht
das
so?
Eine von diesen, der Mann hat immer irgendwelche Dinge, die er kann und muss und so weiter, sonst platzen seine Eier und so weiter. Super Schwachsinn.
Also
mittlerweile, ja, das sind alte Geschichten.
Also der Mann, ich meine, aber wenn wir kommen und unser Ejakulat rausfeuern, dann kommen wir auch zum Orgasmus in der Regel, ne?
Ja.
Und deswegen ist der Orgasmus an die Fortpflanzung gekoppelt. Bei der Frau nicht.
Ja, genau. Nee, genau. Ist ja richtig. Also du, richtig, ja. Aber dieses, dass der Mann es wolle und seine Samen verteilen möchte und so weiter. Ja, das ist eben leider auch so nur Geschichten. Es gibt ganz wenig Studien dazu.
Mhm.
Also, und die werden nicht groß publiziert, dass die Frau viel promiskuöser ist. Also, dass sie viel schneller sich langweilt in der Ehe. Und das wäre auch evolutionär smart.
Mhm.
Wenn sie dafür sorgt, ich vögle mit so vielen wie möglichen.
Mhm.
Also ihr Hirn will es eigentlich. Aber ich kenne nur wenige Studien dazu und die sind sehr versteckt.
Immer nur von Frauen.
Und das ist auch interessant. Ja, total.
Die Frauen und Männer, die forschen. Ne? Und Sexualität wurde über Jahrhunderte von Männern
genau.
erforscht.
Und deswegen auch Frauen sollen nicht studieren. Weiter. Man sieht auch jetzt, was dabei rauskommt. Jetzt forschen Frauen in genitale Selbstbilder der Frau, sprechen von genitaler Gerechtigkeit und Geschlechterrollen und was weiß ich. Ja, dann sind Leute eben gebildet. Und dann gibt's eben zwei Gebildete oder mehr. Nämlich auch alle Geschlechter dazwischen. Also Menschen.
Das Spektrum.
Finden wir gut. Wir möchten dir mal eine Hörermail vorlesen.
Na?
Und vielleicht hast du dazu eine Antwort. Die geht heute an dich dann. Ich bin Lena, 19 Jahre alt und seit einigen Wochen wieder in einer Beziehung. Der Sex ist sehr gut, sowohl mein Partner als auch ich haben unseren Spaß und wir probieren Sachen aus, an die ich mich vorher nicht dran getraut hätte.
Hm.
Nun zu meinen Anliegen. Ich bin noch nie beim Sex gekommen. Wenn es überhaupt mal zur Selbstbefriedigung kommt, so einmal im Monat, dauert es ewig, bis es soweit ist. Er ist auch nicht der Erste, mit dem ich schlafe, daher weiß ich, dass das Problem nicht bei ihm liegt.
Ah, ja.
Und hier ist Ihre Frage, wie kann sie das ändern und welche Faktoren führen oder könnten bei ihr zum Orgasmus führen?
Also jetzt, das ist eine super Frage, weil man weiß ja, dass es so 10-20% der Frauen betrifft, die das nicht hinkriegen und die auch mit 40 oder 50 es immer noch nicht hinkriegen. Und wir dann in der Praxis Sexualtherapeuten, besonders diese körperfokussierten Sexualtherapeuten, wir wollen verstehen, was macht sie da selber, wenn sie masturbiert oder Selbstbefriedigung betreibt und wie versucht sie das beim Sex. Und jetzt kann ich es mittlerweile selber bestätigen, aber am Anfang, als ich studiert habe, dachte ich, was sagt ihr da? Weil nämlich dieses Sex so korporell, was ich studiert habe, das ist ja Sex und Körper, französisch-kanadisch, also eine Studienrichtung. Die sagten dann, wir fragen genau nach, was sie da macht. Und erzählten von Frauen, die so spannen, sich auf den Bauch legen, die Beine überschlagen und über Druck kommen. Und da habe ich noch gedacht, hä? Weil ich bin ja eine Klopapierreiberin, wie wir jetzt wissen. Das gibt's doch nicht. Und jetzt muss ich leider sagen, doch, wenn die Frauen, die kommen und sagen, ich kann nicht kommen. Es ist, also ich muss fragen, aber es ist fast so sicher wie Amen in der Kirche. Die beschreiben eine Technik, wo die zum Teil gar nicht reiben, sondern nur so Art Faust auf die Klitoris und gegendrücken. Also die nutzen eine Technik, wo ganz viel Druck vorgesehen ist. Und da wissen wir ja nach dieser Sendung, ich drücke meine Fäuste zusammen, die werden weiß. Da ist nicht Blut genug im Genital. Ah. Und wenn man beginnt zu fragen, ja, wenn ich denn die entspannen, bewegen, diese Wellenbewegung oder atmen, dann geht die Erregung weg. Also da geht's um Üben. Und viele von denen beschreiben auch, und die Männer waren dann auch bei mir, als Paar waren solche Leute da und bestätigen das. Eine sagte plötzlich, ach, deswegen will sie immer auf dem Bauch liegen und ich soll sie vaginal von hinten penetrieren, weil nur so kann sie kommen. Also das ist quasi das Erste, was wir klären bei diesen Frauen. Können wir da wieder das Spektrum erweitern, dass sie beginnen zu reiben und andere Dinge zu machen, die mehr zum besser zum Geschlechtsverkehr passen? Mhm. Hatte sie gesagt, sie konnte auch nicht kommen bei Selbstbefriedigung?
Ganz, ganz schwer.
Ja, aber das hört man ja auch. Mhm. Was denkt ihr, wenn ihr hört, ganz, ganz schwer?
Ja,
ein Abmühen,
Anspannung.
Mhm. Und wenn sie ein ganz klarer Ratschlag, nächstes Mal, wenn sie das versucht und sie denkt, jetzt ist es nah dran, aber ich kann es gerade noch nicht, stoppen wieder. Mhm. Ganz entspannt, dreimal richtig tief atmen, weil jetzt bringt sie Sauerstoff in ihr Geschlecht. Wenn sie will, kann sie auch sogar dahin denken und dann nochmal hochfahren. Dann kommt sie, wenn sie das zwei oder dreimal macht.
Mhm.
Man kann es als, also ich als Selbsterfahrungskörpertherapeut und das mit den 7 Mal kommen oder so, so kann man es dann ja üben. Beim 3., 4., 5. Mal wird es schwieriger bei der Technik.
Mhm.
Und dann probiere ich das und will gucken, okay, jetzt mache ich die eigenen Aussagen, probiere ich jetzt. Ich warte jetzt, ich atme 3 Mal, dann fahre ich das langsam wieder hoch und es ist dann einfacher.
Stichwort Masturbation und Beckenbodenmuskeltraining. Ja. Hilft das, um besser zum Orgasmus zu kommen?
Ja, Potenztraining für den Mann, also stärkt auch die Erektion. Aber es ist nicht so sehr Beckenbodenübung, um die stramm zu kriegen, sondern den flexiblen Beckenboden. Und da ist es oft nicht das Hochziehen, was wir bei Erregung oft machen. Wir ziehen ihn in Anschlag hoch, sondern eher das nicht nur loslassen, sondern ein bisschen rausdrücken. Also eher so Art Entspannungsübung für den Beckenboden.
Als ob man auf
Toilette sitzt? Richtig, so ungefähr, weil dann läuft wieder Blut hin. Und also es geht um den flexiblen Beckenboden und wissen, wo er ist.
Okay.
Damit man ihn nutzen kann, aktiv und bewusst.
Wo ist der, wenn ich mir das jetzt so vorstellen muss?
Also, dann probier mal, du hast jetzt diese Literflasche Wasser ausgetrunken und willst pinkeln und darfst nicht. Was machst du dann, wenn du nicht willst? Ja, und da spürst du vorne was, ne?
Ja.
Jetzt würde dein Penis ein bisschen wippen, du spürst vorne was. Jetzt hast du Bohnensuppe gegessen und willst nicht furzen.
Mhm.
Probier mal das, das ist woanders, ne?
Ja.
Jetzt hast du schon 2 Teile davon. Das ist vorne und hinten, die reichen eigentlich. Wenn du die immer, das ist der Fahrstuhl bei der Frau, dieses berühmte, zieh den Beckenboden hoch, ich will nicht pinkeln. Und dann, ach doch, ich pinkel jetzt.
Ja.
Und jetzt hast du so eine Wellenbewegung, das ist schon Beckenbodentraining. Und dann bitte nicht davon ausgehen, dass man mehr spannen muss, als du deine Lippen doll aufeinander pressen kannst.
Okay.
Das geht ja auch nicht viel, ne? Es ist so, irgendwie geht es nicht. Das reicht. So kleine Schmetterlingsbewegung.
Ann-Marlene, wenn ich dich so reden höre, ist es eigentlich völlig logisch, dass man, wenn man Probleme hat damit, eigentlich sich Hilfe holt,
ja,
ganz offensichtlich bei einer Sexualtherapeutin
oder
auch im Internet oder sich gar nicht so verklemmt. Also wir sind ja immer noch alle sehr verklemmt, gerade wir in Deutschland.
Ja.
Aber das hört sich alles so natürlich und logisch an, dass man sich gar nicht dafür schämen braucht, wenn man sagt, man holt sich Hilfe, weil soll man das auch wissen?
Ich sag immer, jemand beginnt Tennis zu spielen und da gibt's Leute, die haben Talent und andere haben weniger Talent, aber wer spielt bitte weiter mit dem Tennislehrer, wenn mit einem schlechten Aufschlag, ohne dass er ihn erklärt?
Ja.
Mhm.
Niemand. Und hier, wir mögen es hier nicht erklären. Und Körpertherapeuten, die wissen genug. Die erklären den Körper, die Physiologie, also wie funktioniert der Körper in Bewegung. Wir nutzen das extrem. Und ich habe das einfach auch selbst getestet. Mhm. Und zwar ohne Kopf, muss ich ehrlich sagen. Weil diese ganzen Wellenbewegungen beim Sexo Corporel, die wir da geübt haben und so. Ja, dann liegt man auf dem Boden angezogen in Gruppen und übt und spürt nach und was weiß ich. Dann kommt man aber nach Hause und ist komischerweise immer nach dem 4-Tage-Programm am Sonntag irgendwie geil. Wie kommt das denn? Ja, weil der Körper die ganze Zeit benutzt wurde und plötzlich, da hatte ich dann auch tatsächlich, weil ich mich automatisch anders bewegt habe, diesen berühmten, nicht vorhandenen vaginalen, aber klitoralen Vaginalorgasmus. Ja, ganz von alleine. Das bringt was.
Du hast ja noch ein Spiel mitgebracht. Wollen wir da mal eine Karte ziehen? Wie heißt das Spiel?
Naja, das heißt doch, doch, doch. Und das habe ich gemacht, weil Klienten sagen, oh, bitte gib mir eine Hausaufgabe, weil viele Klienten sind ja schon so ab 40, 50, 60, haben lange keinen Sex.
Und
nein, nein, aber es wird ein bisschen langweiliger. Und die sagten, wir wollen eine Hausaufgabe. Jetzt habe ich das Spiel gemacht.
Max mit seiner Freundin. Das ist ein Spiel für euch.
Du heißt auch Max, ne? Ihr heißt beide Max, glaube ich. Nee,
einer heißt Jakob von uns. Das
ist einer Jakob. Heißt Jakob und einer heißt Max. Okay. Ja. Ich heiße Tutti.
Tutti? Okay.
Tutti, Max und Jakob.
Zwei dürfen anonym sein, ich bin da.
Genau.
Also das Spiel hat drei Runden und die erste Runde, es geht mir darum, emotional wieder zueinander zu kommen und die Fragen, man muss irgendwie Karten zusammenkriegen und immer wenn ich zwei legen kann, darf ich meinem Partner was fragen. Mhm. Und die erste Runde heißt Zeig dich.
Okay.
Also da könnte es sein, dass ich ihn frage, worauf warst du letztes Jahr besonders stolz? Und jetzt stelle ich meine Eieruhr hin, hätte ich fast gesagt, meine Sanduhr, von einer Minute. Es ist nicht, wir reden jetzt stundenlang.
Okay, gut.
Die zweite Runde, also, oder ich würde
lass uns das doch mal machen, zeig dich.
Ich mache ein... Oder was, ich könnte sein auch, dass die Frage ist, was ist in unserer Beziehung, falls wir jetzt eine hätten, deine unangenehmste Eigenschaft?
Wie ich mich streite.
Ach, wie du dich streitest.
Ja, auf jeden Fall. Das wird manchmal ziemlich hässlich und ich benutze auch Kraftausdrücke, die ich dann manchmal später bereue. Und ich würde nie gerne, dass jemand anderes in meinen Streits dabei ist.
Ach so, echt jetzt?
Ich mal so ein Kraftausdruckbeispiel.
Ich glaube, das Schlimmste, was ich gesagt habe, war du blöde Fotze.
Oh,
was?
No.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Aber wir haben jetzt gelernt, die Fotze ist eigentlich eine Riesenklitoris.
Ja.
Und das entkräftigt's wieder. Ich weiß nicht, wie mir das rausgerutscht ist. Das war mir dann auch später total unangenehm, weil ich weiß, wie asozial das ist. Und ich dachte, ja, wow. Ja. Aber irgendwas in mir ist da, das so umspringt und dann so eklig streitet. Und das
super, weil deine Zeit ist um, die Minute ist um, aber ich würde mich jetzt freuen als Freundin, dass du das zugibst. Und ich hoffe, dass es mein Freund genauso empfindet, weil ich bin du. Ich mache das genauso. Ja. Das mein größtes Problem. Oh Gott.
Vielleicht sind wir beide extrovertierte Menschen.
Ja,
das merkt man gar nicht.
Wir müssen uns den Griff haben.
Wir beiden die Extrovertierten.
Ich habe aber, die musst du nicht beantworten, aber nur als Beispiel. Was ist momentan dein größter Wunsch für mein Leben? Was würdest du dich für mich wünschen? Ich habe keine Brille an, deswegen dauert es ein bisschen. Okay. Wenn wir Partner wären, müsstest du auch jetzt ein bisschen denken, oder? Wenn dein Wunsch für mich?
Dass du auch wieder Sex mit fremden Leuten hast, so wie ich das hinter deinem Rücken.
Du merkst schon, es kann zu guten Gesprächen führen und es ist ein bisschen provokativ.
Das sind gute Fragen, die da rauskommen.
Ja, klar, die sind auch lange überlegt und zum Glück die Eieruhr rettet einen. Die
das ist ein schönes Familienspiel.
Genau. Am Weihnachtsabend. Das ist ein richtiges Spiel für Weihnachtsabend.
Die zweite Runde geht um Sex, die lasse ich einfach weg, weil jetzt kommt die dritte Runde und die ist ja wichtig. Die heißt nämlich Tu es.
Tu es.
Und da sind diese Bewegungen leider ein bisschen aus dem Slow Sex vielleicht. Aha. Aber die sind
in Ordnung.
Das ist nicht Hose runter und Blas, sondern was habe ich hier? Kann ohne Brille das wirklich nicht. Ich sage einfach eine. Küsse meine Mundwinkel, die nehme ich auch oft als ein gutes Beispiel. Küsse meine Mundwinkel, nur die Mundwinkel von links nach rechts, aber nicht mit Sanduhr, sondern eine gefühlte Minute. Und das ist der Trick, dass die Leute beginnen reinzufühlen, oh, wann ist die gefühlte Minute für den anderen, der gerade aktiv ist.
Wann kann ich aufhören? Oder?
oder wann, oh, hoffentlich hört er nicht auf, ich will länger und so weiter. Und noch so ein paar Kleinigkeiten am Ende, wo die selbst was erfinden wollen müssen zu tun. Aber es funktioniert, man kommt in Kontakt und man berührt sich.
Schön.
Das wie heißt das Spiel nochmal?
Ja, doch, doch, doch.
Doch, doch, doch. Ab 16 ist das.
Ja, genau. Aber das finde ich gar nicht. Also so Teenager, das stimmt. Man muss so eine Grenze setzen, aber ist Quatsch. Also für 14-Jährige, die frisch verliebt sind, genau.
Das ist kein Spiel, was man mit seinen Kindern spielt.
Das nicht. Nicht mit kleinen Kindern. Wobei ich überlege, nur die körperlichen weglassen. Aber die Fragen könnten auch sehr interessant für jüngere Kinder sein. Also, weil es ist einfach menschlich.
Es ist sehr menschlich alles.
Ja, dann ich
das glaub, war sehr schön, dass du da warst bei uns.
Oh,
vielen
ist
Dank.
Schon vorbei.
Es ist, ging schön. Ganz fix hier. Das ist ja, kein Slow-Sex bei uns. How to Make Love ist dein Buch, ne?
Naja,
eins
das heißt,
deiner Bücher.
Ja, naja, das ist das Neueste. Sex verändert alles. Das, auch, die, das Update zu meinem ersten Buch. Mhm. Das ist eine Jugendaufklärung, aber so ein bisschen mit den neuen Themen drin. Ne? Wie groß ist die Klitoris? Soll ich dir die zeigen? Die ist hier
die
abgebildet.
Ist riesig.
Die ja, und die ist hier, ich kenne kein anderes Buch für Jugendliche, ordentlich abgebildet.
Endlich
damit
mal in
man sehen kann, wie groß sie ist, wie die aussieht. Und dann diese ganzen Geschlechterdinge. Was ist Mann, was ist Frau oder was ist alles andere? Und sexuelle Präferenzen. Also das die modernen Themen.
Sex verändert alles von Ann-Marlene
ja,
Henning.
Danke euch.
Danke, dass du da warst.
Danke,
ja,
dass
vielen Dank,
ihr Marlene. Das erwähnt habt. Echt jetzt. Ist toll, dass dann Leute es mitkriegen. Vielen Dank.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.